Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Harry Podcast. Heute sind wir wieder da mit Nummer 4, wie zu erwarten war, Harry Potter und der Feuerkelch. Mein Name ist nicht Jakob Larich, mein Name ist nicht David Schröder, mein Name ist auch nicht Markus Schuh, sondern mein Name ist Marius Scholz. Und mit mir hat heute die Ehre...
Der Markus.
Oh, wunderschön.
Ja.
Ja, es geht heute um den 4. Eintrag im Franchise der Harry Potter Reihe. Der Film ist von 2005, 151 Minuten, bla 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 bla, hat eine Altersfreigabe von 12 Jahren und die harten Fakten werden jetzt weitergeführt von Markus Schuh.
Ja, also Harry Potter und der Feuerkelch, es gab wieder einen Regiewechsel, diesmal ist Mike Newell der Regisseur, den kennt man vielleicht von 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Ja, Drehbuch wieder von Steve bzw. Steven Kloves, wie auch immer gecredited wird. Kameramann wieder jemand anderes, Roger Pratt diesmal. Ja, bei den Schauspielern gibt es mehrere Neuzugänge und zwar ist diesmal
Brandon Gleeson
dabei.
Spielt Alistair Mad-Eye Moody.
Ja, beziehungsweise...
jetzt schon.
Ja, ist egal. Also Fans werden jetzt eh... Es ist ja hier Spoilercast. Also natürlich hat Brandon Gleeson ja eigentlich eine Doppelrolle, weil Brandon Gleeson spielt Mad-Eye Moody und Brandon Gleeson...
Nee, wenn man es korrekt sagen will, sagt man Brandon Gleeson spielt... Barty Crouch Jr., der Alistair Moody spielt.
Ganz genau, Inception.
Korrekt. Weitere Neuzugänge sind in Form von...
Ralph Fiennes spielt Lord Voldemort. Wird
korrekt.
Zum ersten Mal tatsächlich als Mensch sichtbar sein. Robert Pattinson.
Genau.
Twilight, ne? Der den Edward Cullen gespielt hat, spielt hier Cedric Diggory und, also ich bin mir jetzt immer noch nicht ganz sicher, aber kann es sein, dass das der einzig coole Charakter im Harry Potter-Universum ist, der aus Hufflepuff kommt?
Ja, kann gut sein.
Das könnte echt sein. Dann Clémence Poésie spielt Fleur Delacour, die kennt man vielleicht aus Brügge sehen und sterben und...
Viktor Krumm wird von einem Werten hergespielt, der heißt Stanislav Janewski.
Okay.
Mensch. Ja. Und darüber hinaus noch einige andere. Wenn wir da jetzt jeden nennen, dann kommen wir aber auch nicht mehr voran mit 25 Minuten.
Ja, also ich denke, das langt jetzt, das sind so die
ja, wirklich. Vielleicht noch erwähnen, weil ich den Namen nicht lesen kann, sage ich noch, Igor Karkaroff ist dabei, gespielt von Predrag Bjelak.
Ach, Alter, guck mal, wer Cho Chang gespielt hat. Katie Leung oder Leung hat Cho Chang gespielt. Das finde ich noch wichtig.
Das ist cool. Und so. Damit schließen wir mal ab mit den sogenannten Fakten. Und ich mache die Stoppuhr rein. Und dann erzählen wir euch was zur Handlung, die da beginnt. Mit.
Schieß los, Mann.
Ja, also ich will jetzt nicht wieder riesig ausholen.
Nee, das mache ich ja immer.
Ja, richtig, dann haben wir wieder mehr Zeit, um Markus zu lauschen. Und zwar geht's ganz grob gesagt darum, dass... das Trimagische Turnier stattfindet, das irgendwie alle, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, aber auf jeden Fall hat man noch nie was davon gehört und man hört auch nie wieder was davon, sei es wie es sei, findet dieses Jahr in Hogwarts statt. Und das heißt, dass zwei Schulen, und zwar die Durmstrangs aus
Russland
und die, keine Ahnung, wie die Schule heißt. Genau, aus Frankreich
vorbeikommen. Ist das noch die Sowjetunion? Ah, nee, wir sind in den 90ern.
Nee. Okay. Auf jeden Fall werden hier schon mal Stereotypen erster Klasse gezeigt. Die Russen sind alle starke Männer und die Franzosen alle schöne Frauen. Was will
und
man
natürlich
mehr?
Auch immer die Holde Maid in Not, weil irgendwie kann Fleur de la Cour nix in dem
genau.
Film.
Genau. Und ja, dass wie das Schicksal es will, oder eher gesagt, wie böse Mächte innerhalb der Zauberwelt es wollen, wird Harry natürlich als zweiter Hogwarts-Teilnehmer in das Turnier gewählt.
Obwohl eigentlich immer nur einer pro Schule und diesmal auch mit der Sonderregelung ab 17 überhaupt teilnehmen kann. Und Harry ist ja 14 und ja, aber der Barty Crouch,
genau,
Junior, der sich ja hier per Fiesaftrank als Mad-Eye Moody ausgibt, hat es dann geschafft.
Der hat sozusagen diese Spiele sabotiert,
genau,
wo wir jetzt
Harry
auch schon
dann auch noch
bei den Spielen sind. Es gibt drei mehr oder weniger kindergeburtstagsgerechte Spiele. Einmal kämpfen wir gegen Drachen, einmal tauchen wir eine Stunde im See und einmal gehen wir in ein mörderisch gut gelauntes Labyrinth. Und ja, Das war es jetzt so grob. Am Anfang gibt es da noch die Szene, also nicht die Szene, sondern die erste, weiß ich nicht, geschätzte halbe Stunde beschäftigt sich der Film mit der
Quidditch-Weltmeisterschaft,
was eigentlich ein nettes, ganz nettes Gimmick ist. Hier jetzt nicht ganz so geil, finde ich, gelöst.
Wichtige daran
das Wichtige daran ist eigentlich, dass es nur ein Trigger dafür ist, zu zeigen, wow, die Todesser sind am Start und wir sind da und wir schießen das dunkle Mal an den Himmel und der dunkle Lord wird auch bald wieder da sein und so weiter und so fort. Das ist schon ein erster Fingerzeig für das, was uns in diesem Film erwartet, nämlich nichts Gutes.
Weil es ist nämlich wieder der Plot wie in Teil 1 und 2.
Ähnlich, ja.
Ja, also natürlich ist das übertrieben, wenn wir sagen, es ist wieder der Plot, der genauso ist, aber dieses Mal schafft es tatsächlich dann Lord Voldemort aufzuerstehen in menschlicher Form. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich einer der schwächsten Harry Potter Filme, halt in der ganzen Reihe. Jetzt, also man sieht das überhaupt schon an der Regie, also die Bildsprache und so weiter, das ist halt alles irgendwie gut, aber alles auch irgendwie konventionell und hat halt irgendwie nicht mehr so eine eigene Handschrift, wie jetzt beispielsweise der Harry Potter Primus von Alfonso Cuarón.
Man könnte ja fast,
der Gefangene von Azkaban.
Wenn man es jetzt böse meint, also scheinbar wurde dem Herrn Cuarón die Regie für den vierten Teil auch angeboten und er hat unter dem Vorwand abgelehnt, dass er dann während der Arbeiten für den dritten Teil noch am vierten Teil schon beginnen muss. Und böse Zungen könnten behaupten, dass er das Unheil hat kommen sehen, weil man muss halt ganz ehrlich sagen, dass diesem Film auch nicht das stärkste der stärkste Jugendroman zur Vorlage dient, ne?
Ja, ich finde, das ist nämlich so das essentielle Problem bei dem Film, denn Rowling hat natürlich wieder gute Ideen, ja, die dann halt im Film auch echt ganz cool umgesetzt sind, aber das ist halt, also ich meine, das bricht halt wieder Harry Potter auf diese Quest-Dramaturgie herunter und diesmal halt ganz explizit, weil es halt dieses scheiß trimagische Turnier ist. Und das Lustige ist ja, eigentlich merken die ja von Anfang an, dass das sabotiert worden ist, bis auf Ron, der irgendwie seltsamerweise plötzlich mega Beef mit Harry hat, was mir bis heute einfach nicht klar wird, warum. Also ich meine, klar, die Leute sind in der Pubertät und so und das ist halt irgendwie voll der Teenie-Harry Potter-Film, aber das nervt mich so hart, weil die Leute sich halt irgendwie nicht vernünftig verhalten und also halt auch das Lehrpersonal nicht. Also dann gehen die dann hin und sagen so, ja, okay, wir wissen, hier wird wohl was in die Wege geleitet, aber wir lassen das jetzt einfach mal so geschehen, denn wir wollen wissen, was passiert. Und das Geile ist, der ganze Plot wird ja nicht zustande kommen, wenn die das Ding von Anfang an abgebrochen hätten.
Ja, und genau diese Momente gibt's halt gefühlt wirklich alle 25 Minuten einmal im Film vor der ersten Prüfung. Nach der ersten Prüfung bekommt Harry dann das Ei und dann heißt, wenn du das Rätsel nicht löst, dann darfst du nicht an der nächsten Challenge teilnehmen.
Und das
warum
ist halt
löst
so,
er es dann?
Das ist halt so schwachsinnig, denn Fleur verkackt ja die Prüfung im See. Mhm. Aber Fleur darf dann noch nachher trotzdem wieder mitmachen. Und gut, vielleicht, weil Harry dann ihre kleine Schwester gerettet hat, aber das Geile ist ja, dass irgendwie so ein Turnier ohne Rücksicht auf Verluste, die kämpfen gegen scheiß Drachen und könnten halt einfach sterben. Sogar das Publikum könnte halt sterben, weil die Drachen natürlich nicht richtig festgemacht sind. Und dann, die würden halt tatsächlich die kleine Schwester von Fleur de la Cour ersaufen lassen, nur weil das halt die Regeln des Spiels irgendwie so sind. Und ich meine, was bringt das, wenn Harry dann stirbt? Und also ich könnte mich so darüber aufregen, weil das halt wirklich so der profanste, der plumpste, der undurchdachteste Plot der Reihe ist. Okay, gut, ich halte ja vom Halbblutprinzen auch nicht so viel, da gibt's da super viel Handlung, aber irgendwie passiert da nichts. Aber hier, der vierte, der ist halt, wie gesagt, so ganz cool, aber der ist halt eigentlich so voll der Ultra-Harry Potter Mainstream-Film. Da passiert halt fancy Stuff und es gibt Drachen und es gibt Prüfungen, aber irgendwie interessiert mich das halt sowas von überhaupt nicht. Aber die Charaktere, die halt noch nebenher etabliert werden, ob es jetzt Victor Krum, Cedric Diggory oder Fleur de la Cour sind, die sind halt ganz cool. Wobei halt, wie gesagt, wie du am Anfang schon gesagt hast, das ist halt, das sind so die Stereotype, ja. Also der Cedric Diggory ist halt eigentlich so der Schönling und irgendwie der Schleimer, aber dann doch der ganz integre und nette, coole Typ. Und Fleur ist halt so die Französin, die beschützt werden muss, weil die halt echt nichts kann, weil die andauernd verkackt. Und Victor Krum ist halt so der Hohlbatz aus Russland. Und das nervt mich halt so hart. Und ich kann das echt gar nicht in Worte fassen, wie mich der Plot halt so sehr aufregt bei dem Film.
Also ich habe jetzt gerade noch was mir gerade so, während du geredet hast, eingefallen ist. Und zwar, also wir begeben uns...
Ich habe nicht geredet, ich habe geflamed.
Genau. Wir begeben uns jetzt mal in die innerfilmische Logik, wie ich das gerne nenne. und stellen uns jetzt einfach mal vor, der gute Herr Voldemort, sein Diener Wurmschwanz und der gute Barty Crouch sitzen zusammen am Tisch und hacken den Plan aus. Ja, du sabotierst das Trimagische Turnier und der Pokal am Ende wird der Portschlüssel und dann sind die auf dem Friedhof und wir holen Harrys Blut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wir sehen ja ein oder zwei Filme später, dass es möglich ist, aus Hogwarts irgendwie rein und raus zu apparieren oder so. Also wäre es doch jetzt mal ganz profan gesagt, der Moody hat Harrys Vertrauen, holt ihn mit in den verbotenen Wald und sie teleportieren sich auf den verfickten Friedhof und dann ist die Sache geritzt. Ganz ehrlich, so.
Die müssen ja noch nicht mehr, also ich meine, das, was die vom Friedhof brauchen, ist ja nur
der Knochen.
Das Gebein, also der eine Knochen von Toms, also von Voldemorts
Vater oder Großvater. Die sich sogar können in die Kammer des Schreckens geben oder so. Ich meine, das ist jetzt, klar, das ist jetzt schon ziemliches Geflamer oder so und klar, ich mag den Film auch irgendwie, aber ich will halt
wir zum dritten Teil auch irgendwas
gefunden, ja, klar, aber die ganze Story so. Ich will halt nur darauf hinweisen, dass es halt, also es zieht sich den ganzen Film über und was halt Markus auch schon so gesagt hat, wenn man jetzt wieder mal, also angenommen, wir lassen jetzt hier den absoluten Filmkritiker raushängen, muss man eben auch sagen, dass teilweise, also nicht nur teilweise, sondern eigentlich über den ganzen Film hinweg, Leute komplett unsinnig handeln. Das fängt schon dabei an, dass Ron eben anfängt auf Harry sauer zu sein, okay, mag nachvollziehbar sein, aber dann ist er halt nicht mehr sauer auf ihn, weil er sieht, dass das Turnier hart ist. So, das ist aber jetzt nichts Neues. Also nochmal, falls das jetzt jemand hört und das nicht so im Kopf hat, Harry kämpft, glaubt gegen den Drachen, kriegt dann das Ei, die feiern im Gemeinschaftsraum und dann geht Ron hin und sagt, oh, ich habe ja nicht gewusst, dass es so hart ist, ich verzeihe dir oder verzeih du mir. So, und das ist halt schon kompletter Bullshit. Sowas, das war doch klar, dass das jetzt irgendwie hart wird. Okay, vielleicht wussten die jetzt auch nicht so wirklich, dass da Leute sterben können. Ich meine, Hogwarts ist ja nach wie vor der angeblich sicherste Ort der Welt. So,
bei dem der wichtigste Junge der Welt immer wieder in Gefahr gerät.
Genau, aber irgendwie, also, das da hat der Film schon, geht so.
Ne? Also,
aber
ich kann mir gut vorstellen, dass die Vorlage vielleicht einfach viel besser funktioniert als der Film, weil es dann vielleicht auch irgendwie vom Pacing her ein bisschen anders ist. Also
ich weiß, das ist
ja auch ein super umfangreiches Buch. Also das hat
das
ja
von das dickste Buch von allen.
Nee, von den bisherigen vier war das dickste.
Okay.
Ich glaube, das dickste ist das fünfte, der Orden des Phönix. Das hat nämlich über 1000 Seiten. Doch, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich bin mir sicher, dass das über 1000 Seiten hat und dass das, glaube ich, auch das längste ist. Aber ist jetzt scheißegal. Auf jeden Fall denke ich, dass halt irgendwie so der Plot, weil es ja so ein Rätselplot dann auch wieder ist, ne, weil ja dieser Major Plot Twist dann halt am Schluss da ist. Wow, Barty Crouch war ja die ganze Zeit Perfisaft-Trank, Mad-Eye Moody und so. Also ich glaube, das ist alles schon.
Um auch mal ein bisschen Lob auszusprechen, muss ich erstens noch hinzufügen, dass als ich das Buch damals, also meine Mutter hat die alle gelesen und ich habe da teilweise beim vierten am Anfang auch noch mitgelesen oder reingelesen und mir kam das damals so vor, also diese Quidditch-Weltmeisterschaft, das kam mir vor, als wären die ersten 900 Seiten des Buches Quidditch-Weltmeisterschaft und die restlichen 15 der Rest der Handlung, also jetzt mal übertrieben dargestellt. Aber um nochmal zurückzukommen, es gibt hier wieder den klassischen Harry Potter, also die falsche Fährte, die gelegt wird. Es wird nicht ganz so offensichtlich, aber der Igor Karkaroff wird so ein bisschen als der Böse, der möglicherweise
Todesser
war. Und dann sieht man immer wieder so unglückliche Situationen, wo er Snape dann das dunkle Mal zeigt und so. Und das
oder wird auch wo nicht, man ihn ganz am Anfang im Raum sieht, wo dieser Kelch dann steht, wo man die Namen reinwerfen kann.
Genau, also das wird schon so, es wird etwas subtiler gemacht, vielleicht sogar ein kleiner Tick zu subtil für die Zielgruppe, wenn man jetzt mal bedenkt, dass Harry Potter immer noch für Kinder ist, aber tut dem Film jetzt nichts Schlechtes. Aber ich finde, dass das gut gemacht wird und das mit, also wenn man den Film jetzt angenommen, man löscht mir jetzt meine Festplatte, was diesen Film betrifft, dann wird mich das schon überraschen am Schluss, vermute ich mal.
Ja, das ist ja auch alles echt schon irgendwo auch meckern auf hohem Niveau. Ich meine, Harry Potter hat nie die Weltklasse-Geschichten. Ja, ich meine, die Geschichte beim dritten kann man sich ja auch drüber streiten, ob die jetzt brillant ist oder nicht. Ne? Ich meine, ich finde es super, aber da gibt es wahrscheinlich auch genug Sachen, wo man dann noch irgendwie kritisieren kann. Ich meine, da macht sie sich ja auch einfach mit dieser Zeitreise-Geschichte. Und beim vierten, finde ich, macht sie es sich aber viel zu einfach mit dieser Turnier-Dramaturgie. Mhm. Und ja, meines Erachtens geht da halt irgendwie auch viel Potenzial verloren und irgendwie das fesselt mich alles überhaupt nicht, weil Ron ist so der Vollidiot in dem Film und auch Harry ist mir nicht so richtig sympathisch, nur Hermine und Ginny, die ja seit Teil 2 und auch im ganzen Franchise von Bonnie Wright gespielt wird, die finde ich halt ganz sympathisch. Fleur Delacour, wie gesagt, auch eigentlich ein super cooler Charakter, aber da wird halt nie drauf aufgebaut und ja, irgendwie mich nervt das Ganze halt einfach, weil auch das Finale, also das Finale ist halt so ganz geil, wenn Harry gegen Voldemort kämpft und wenn dann halt auch irgendwie so die Geister von seinen Eltern und von Cedric und so weiter, wenn die ihn dann unterstützen, weil irgendwie ist das halt auch schon wieder voll an den Haaren herbeigezogen und ja, ich weiß nicht, also irgendwie kann ich mit dem Film nichts so richtig anfangen, das ist irgendwie auch so. Also auf der einen Seite finde ich es halt, wie gesagt, echt ganz cool, also weil das halt das Turnier ist und weil da halt endlich auch mal andere Zaubererschulen am Start sind, aber irgendwie ist das halt komplett enttäuschend und ich tue mich da auch echt schwer, jetzt irgendwie was Herausragendes rauszufinden bei dem Film. Vielleicht halt die Szene im See, weil das auch tricktechnisch meistens ganz geil aussieht. Ich meine, der Kampf mit dem Drachen ist auch ganz cool. Auch das Labyrinth ist eigentlich ganz nice, aber irgendwie, da stimmt es halt einfach auch im Detail nicht. Und wenn dann am Schluss irgendwie Lord Voldemort zu Lucius Malfoy sagt, nach 13 Jahren sehen wir uns jetzt wieder und du warst irgendwie nie da und keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie ein Drehbuchpatzer ist oder ob jetzt Voldemort meint, okay, du warst in den letzten 2 Jahren nicht da, weil Lucius Malfoy hat halt im zweiten Teil alles eingefädelt, damit halt Lord Voldemort über sein Tagebuch, also über das Tom Riddle Tagebuch halt wieder auferstehen kann und dann stellt er sich am Schluss vom vierten hin und sagt, ja, du hast mich verraten, du Sack. Und da denke ich mir halt, oh Leute, get your shit together und ja, nervt mich irgendwie.
Ja, also es ist bei mir auch schon so, also jetzt mal runtergebrochen auf das, was ich als außerhalb von diesem Podcast über diese Filme denke, ist es halt echt immer so, also der Gefangene von Azkaban geht halt bei mir immer und auch, ich würde sagen, die 7-1, 7-2 so immer am Start.
Und der fünfte.
Fünfte, auch eigentlich auch der erste und der zweite, aber wenn es halt dann drum geht, wenn jetzt jemand bei mich kommt und sagt, wow, komm, lass mal den vierten Harry Potter gucken, dann ist es bei mir immer so ein Downer irgendwie, wo ich dann, oh, weiß nicht, weil der schleppt sich auch so irgendwie, obwohl vermeintlich, also eigentlich passiert ja viel Action durch diese drei verschiedenen Aufgaben, die jetzt bewältigt werden müssen, aber irgendwie schleppt er sich dann und er hat halt nicht so die beste Geschichte. Und ja, also am Schluss, um jetzt dann doch noch was Positives zu sagen und jetzt mal, also mal nochmal ganz objektiv, natürlich sind wir Fan von Harry Potter und so und wir machen das hier ja auch, weil wir diese Filme ja halt mögen, ne? Und mit dem Hintergrund, dass wir halt diese Filme mögen, lästern wir jetzt drüber, ne? Also es ist schon, um jetzt mal nicht nur Negatives zu sagen, diese letzte Szene auf dem Friedhof, die finde ich halt schon ziemlich gut.
Ja, die ist schon stark.
Aber es ist halt tatsächlich so, dass, wie Markus sagt, es ist so ein bisschen der Film der Durchschnitte, ne? Es ist ein durchschnittliches Buch, es ist eine durchschnittliche Umsetzung und es ist dann auch, ja, um Gottes Willen, der Tod von Cedric.
Das finde ich schon, das ist der emotionale Höhepunkt und der
ja, funktioniert auf jeden Fall, auch bei mir. Klar.
Der und, ist schon ganz stark inszeniert.
Genau, und jetzt schreiten wir ganz schnell zu einem kurzen Fazit und dann war's das auch schon wieder, würde ich sagen. Bitte, Markus.
Also, weil er natürlich schon so ein paar Action-Szenen hat, die ich ganz geil finde und weil jetzt zum Beispiel auch wirklich dieser Schlusskampf Harry gegen Lord Voldemort, also da sieht man ja zum ersten Mal, wie diese, ich sag jetzt mal, diese Blitze aus den Zauberstäben schießen. Das sieht halt geil aus, weil das ja dann auch so etabliert worden ist im Harry Potter Franchise. Das ist ganz geil, aber es gibt halt zu viel, was mich irgendwie dran stört, was halt verheizt worden ist und wo der Film halt irgendwie nicht funktioniert, wo er auch irgendwie zu hip sein will, zu sehr Jugendfilm. Und deswegen mit gutem Willen gebe ich eine 7 von 10. Ich tendiere eher zu einer 6 von 10, aber sagen wir mal echt noch so, um der alten Zeiten willen, lieber Harald Töpfer, ich gebe dir 7 von 10 für dein Feuerkelch-Abenteuer.
Ich kann da wie immer eigentlich kaum widersprechen. Der Film ist nicht die Glanzstunde. Eigentlich ist er gefühlt auch ein Tick schwächer als die Kammer des Schreckens und der Stein der Weisen, auch wenn die jetzt über die Jahre hinweg entwickelt natürlich eher die Kinderfilme sind und das dann schon echt auch ein bisschen erwachsener, wenn auch meiner Meinung nach nicht ganz so erwachsen wie der Gefangene von Azkaban. Aber dennoch tue ich mir hier sehr schwer, eine 6 von 10 zu geben, weil es halt einfach irgendwie Harry Potter ist und weil 6 von 10 für mich schon fast so bedeutet in meiner internen Rangliste, oh, das ist jetzt ein fast schon schlechter Film und das ist er halt dann doch irgendwie nicht, ne? Es ist eben Harry Potter und deswegen gebe ich eine gerade so 7 von 10, also ja, 7 von 10 mit Tendenz nach unten und dann hören wir uns wieder zum nächsten Harry Podcast und dann treten wir alle gemeinsam in den Orden des Phönix ein.
Bis dahin, ciao, ciao.